Also jetzt Kapitel 38, ein Schlüsselkapitel, ein sehr, sehr wichtiges Kapitel in dieser Josefsgeschichte. Es ist ja nicht die Josefsgeschichte, es ist ja die Toledot Jakobs, vergessen wir das nicht. Und wenn wir diese ganze Geschichte lesen, müssen wir sie aus den Augen Jakobs lesen. Es steht nicht umsonst dort, das sind die Toledot Jakobs. Steht nicht da, das ist die Geschichte Josefs. Nein, das sind die Toledot Jakobs, die Folgegeschichte Jakobs. Und während wir lesen, wollen wir immer versuchen, die Sache aus den Augen Jakobs zu sehen. Da ist der Jakob jetzt zu Hause, ein gebrochener Mann. Sein Lieblingssohn ist durch Betrug, hat er den Sohn verloren. Und er hat nicht nur einen Sohn verloren. Hier ist der zweite Sohn, Judah, der sich jetzt entfernt vom Vater. Es begab sich um jene Zeit, dass Judah hinabzog von seinen Brüdern weg und zu einem Manne von Adullam einkehrte, der hieß Hira. In damaligen Zeit waren die Söhne bei den Vätern, auch wenn sie älter geworden waren. Man blieb zusammen als Familie, als Sippe. Es war selbstverständlich, dass man zusammen wohnte. Und es ist hier ein Zeichen von einem Riss in der Familie, dass Judah die Familie verlässt und geht zu den Kanaanitern. Beginnt sich zu vermischen mit den Kanaanitern und die Identität, diese Identität dieses Volkes, dieser Familie, die Gott speziell gerufen hat zu einem bestimmten Dienst, begibt sich dahin, die Identität aufzugeben und sich mit den Kanaaniten zu vermischen. Nicht nur durch Heirat, sondern überhaupt auch. Diese ganzen Brüder sind jetzt in großer Gefahr, sich aufzulösen in das kanaanitische Wesen, indem sie eben die Frauen von Kanaaniten heiraten und deren Götzen anbeten und so weiter und schließlich den Gott der Väter verlassen. Und die Verheißung kommt nicht zustande. Wie kann die Einheit der Familie wiederhergestellt werden? Wie kann die Identität der Familie Jakob als Kern für das Volk Gottes bewahrt bleiben? Vor Vermischung. Erster Fehler von Judah, er heiratet eine Kanaaniterin. Also erster Fehler, er geht weg vom Vater. Zweiter Fehler, er hängt sich an einen Kanaaniter. Dritter Fehler, er heiratet die Tochter eines Kanaaniters. Der Kanaaniter hieß Shua. Und er nahm sie, das heißt, er heiratete sie, die Tochter. Und er ging zu ihr ein und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, den nannte er oder Ger, je nachdem, wie man das übersetzt. Die Hebräer haben ja einen Knacklaut. Er. Ja, also, das kann man gar nicht aussprechen. Manche übersetzen einfach dann Ger. Ja. Wächter heißt das übersetzt. Er lebt nach dem Lustprinzip, er vermischt sich mit der Welt. Seine Söhne. Er muss sich nicht wundern, wenn seine Söhne kanaanitisch denken, oder? Jedenfalls, er bekommt noch zwei weitere Söhne. Sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn. Den nannte sie Onan. Onan, der Kräftige oder der Boshafte, je nachdem, wie man das interpretiert. Der Kräftige oder der Boshafte. Und sie gebar wieder einen Sohn, den nannte sie Shelah. Der Sorglose, Ruhige. Er war aber in Kesiv, als sie ihn gebar. Das steht hier so da, als ob er nicht da war, während sie ihn gebar. Oder? Also während die Frau das Kind gebiert, ist er nicht da. So wird es hier ausgedrückt. Vielleicht hat er kein so großes Interesse an seine Familie, die Arbeit ist wichtig, Beruf ist wichtig. Wie dem auch sei, jedenfalls ist er ein schlechtes Vorbild und seine Kinder geraten nicht. Juda nahm seinem Sohn Er, dem Erstgeborenen, eine Frau, die hieß Tamar. Tamar ist die Palme. Und Er, der Erstgeborene Judas, war böse vor den Augen Jahwes. Darum ließ ihn Jahwe sterben. Jetzt erfährt Juda, was es heißt, einen Sohn zu verlieren. Den erstgeborenen Sohn zu verlieren. Aber Juda versteht die Sprache Gottes nicht. Ich meine, der Sohn ist böse. Das hat er offensichtlich auch nicht ganz verstanden. Denn später meint er, das ist die Tamar schuld. Er denkt sich, die Tamar wird dann also, Tamar wird dann die Frau des Nächsten, oder? Wie das bei den Juden ist, die Levirats-Ehe. Das heißt, wenn der Mann stirbt, soll der Bruder des Verstorbenen die Frau heiraten, die hinterlassen ist. Und der erste Sohn gilt sozusagen als Nachkomme des Bruders, der verstorben war. Juda sprach zu Onan: Geh ein zur Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe, die Levirats-Ehe, damit du deinem Bruder Samen erwächst. Da Onan wusste, dass der Samen nicht sein eigen sein sollte, ließ er ihn auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders einging, auf dass er seinem Bruder keinen Samen gebe. Also hier, der Onan weiß genau, der erste Sohn sozusagen, der Sohn, der gehört nicht mir, der gehört sozusagen, der gilt als Sohn des verstorbenen Bruders. Und das passt ihm nicht. Deshalb gibt es halt keine Nachkommen. Pech gehabt, Tamar. Und auf das hin, das war übel in den Augen des Herrn, was er tat, und er ließ ihn auch sterben. Jetzt verliert der Juda den zweiten Sohn. Und das hat ihn geschmerzt, die Söhne zu verlieren, nach der Reihe. Und er denkt sich, ich gebe die Tamar dem ersten Sohn. Der erste Sohn stirbt. Ich gebe die Tamar dem zweiten Sohn. Der stirbt auch. Jetzt soll ich sie dem dritten Sohn geben und der stirbt dann auch? Nein, das mache ich nicht. Die Tamar ist schuld. Abergläubischer Kerl. Die Tamar, die hat irgendwie ein böses Omen und alle, die sie heiraten, sterben. Er versteht die Sprache Gottes nicht, dass Gott da hier die Söhne gezüchtigt hat. Jedenfalls, ihm ist klar, der Dritte, der soll sie nicht kriegen. Der Einzige, der ihm übrig bleibt, der Jüngste, der jetzt noch der Liebling ist, oder? Der Liebling des Vaters. Und dann sagt er zu Tamar: Ja, geh ins Hause deines Vaters, bleib Witwe im Hause deines Vaters, bis mein Sohn Schela groß ist. Denn er sagte sich, damit nicht auch er sterbe wie seine Brüder. Nein, die gebe ich nicht her. Denn wenn ich den Dritten auch verheirate mit ihr, dann stirbt mir der Dritte auch weg. Aber er tut so recht fromm: Geh in das Haus deines Vaters, und wenn der Schäler groß ist, dann kriegst du ihn. Natürlich wollte er ihn nicht geben. Unehrlich. Das ist eine Lüge. Und er versteht die Sprache Gottes nicht. Juda, der Herr meint dich. Der Herr meint dich. Es geht darum, dass Juda auch erkennt, dass sein Weg nicht in Ordnung ist. Aber was... Wisst ihr, der Juda erlebt genau das Gleiche, wie er denkt über seinen Vater. Juda hat gedacht: Was kümmert mich das Elend meines Vaters? Was kümmern mich die Tränen meines Vaters wegen dem Josef? Geschieht ihm ja recht. Und jetzt muss er erleben, was es heißt, Kinder zu verlieren. Und seine Söhne denken genauso wie der Juda. Was kümmert uns der Vater? Der Onan sollte der Tamar Nachkommen erwecken. Was kümmert ihn der Vater? Ich tue, was mir passt. Hier, das geht zur nächsten Generation über diese Haltung. Der Vater ist nicht wichtig. Gefühle des Vaters, das ist nicht wichtig. Gehorsam, sowieso nicht. Und Judah klammert sich an seinen letzten Sohn, sozusagen. Der einzige, den er noch hat. Der Schäler. Und den Schäler, den soll die Tamar nicht kriegen. Und als nun viele Tage verflossen, starb auch Judas Frau. Jetzt ist der dritte Tod in Familie Judah. Und Judah versteht immer noch nicht das Sprechen Gottes. Judas wird hier drangenommen, wird hier gezüchtigt von Gott, sollte erkennen, so geht es nicht, sollte erkennen, was es heißt, nacheinander Kinder zu verlieren. Jetzt verliert er auch seine Frau. Und dann also, er wird Witwer. Und was macht er? Naja, wenn ich keine Frau mehr habe, dann gehe ich zur Hure. Gehe zur Hure. Und nicht nur einmal. Und Tamar weiß mittlerweile schon die Gewohnheiten von Judah. Als nun viele Tage verflossen waren, starb Judas Frau, die Tochter des Schur. Und nachdem Judah ausgetrauert hatte, ging er zu seinen Schafscherern hinauf nach Timna. Dort gibt es immer ein großes Fest beim Schafscheren. Er und Hira und sein Freund von Adullam. Da wurde der Tamar berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Kleider ihrer Witwenschaft ab und bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich vor das Tor von Enaim an den Wege nach Timna, denn sie sah, dass Schäler groß geworden war und dass sie ihm nicht zur Frau gegeben worden war. Sie verkleidet sich als Hure und sie weiß, das funktioniert. An solchen Festtagen funktioniert das auf jeden Fall bei dem. Judah lebt auch nach dem Prinzip der Lust. Und er hat weder seine Familie wirklich regiert, noch kann er sich selbst beherrschen. Sollte Judah mal regieren? Wenn Judah mal regieren soll, dann hat er noch einen weiten Weg vor sich. Gottes Ziel mit dem Menschen war, du sollst herrschen. Du sollst herrschen. Und das Erste, worüber man herrschen soll, ist über sich selber. Und da kommt die Geschichte mit dem Ziegenbock. Ziegenböcke im 1. Mose sind ein interessantes Thema. Also, sie legte ihre Kleider, ihre Witwenschaft ab und bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich vor das Tor von Enaim an den Weg nach Timna, denn sie sah, dass Schäler groß geworden war und sie ihm nicht zur Frau gegeben worden war. Und Judah sah sie und meinte, sie wäre eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Offensichtlich haben sich die Huren verschleiert. Und er bog ab zu ihr am Wege und sprach, lass mich doch zu dir eingehen, denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Sie antwortete, was willst du mir geben, dass du zu mir eingehst? Er sprach, ich will dir einen Ziegenbock von der Herde schicken. Sie antwortete, so gib mir ein Pfand, bis dass du ihn schickst. Er sprach, was soll ich dir als Pfand geben? Sie antwortete, deinen Siegelring. Und die Schnur, also an der dieser Siegelring hängt, die hat man, glaube ich, um den Hals getragen wahrscheinlich. Deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, den du in der Hand hast. Ein Ring ist für einen Herrscher was Wichtiges. Zum Beispiel beim Pharao erleben wir das. Pharao hat ja mit dem Ring, der hat ja den Josef, dem Verwalter, später dann einen speziellen Ring gegeben. Das war ein Siegelring, ich glaube, das war so zum Unterschreiben sozusagen, als Unterschrift, hat man den Siegelring da irgendwo hingedrückt, auf so ein Wachs oder so, man hat also versiegelt mit diesem Ring. Ein Ring ist für einen Herrscher sehr wichtig, für einen ganz normalen Menschen wie Judah, der kein Herrscher ist, was ist denn schon ein Siegelring, das ist nicht so wichtig. Und ein Stab ist für einen König wichtig, sehr wichtig sogar. Aber für einen normalen Mensch wie Judah nicht wichtig. Stab ist für einen Herrscher ein Zeichen seiner Herrschaft. Viel, viel mehr wert als ein Ziegenbock. Auch der Siegelring ist mehr wert als ein Ziegenbock. Aber ein gutes Pfand für die Tamar. Da gab er es ihr und kam zu ihr und sie wurde schwanger von ihm. Sie wurde schwanger von ihm. Sie machte sich auf und ging hin und legte ihren Schleier ab und zog die Kleider ihrer Witwenschaft wieder an. Und der Judah will dann seine Schuld bezahlen, aber er geht nicht selber, das war ihm doch zu dumm. Aber der Freund Hira, der ist ja schon ein alter Freund, der macht das schon für mich. Dann schickt also der Judah seinen Freund, um die Hure zu bezahlen. Und dann geht der Hira dort in die Stadt und fragt, wo ist denn da die Hure? So kann man sich das schon vorstellen, oder? Sag, Hure? Hure? Wir haben hier keine Hure. Ja, ich muss da was bezahlen. Oh, was bezahlen? Ja, nicht für mich, für den... Ach so, für den Herrn Judah. So. Und in ganz Italien gibt es keine Hure. Peinlich, sehr peinlich. Und er kam wieder zu Judah zurück und sprach, ich habe sie nicht gefunden. Und auch die Leute des Ortes sagen, es sei keine Hure da gewesen. Judah sprach, sie mag es behalten, dass wir nur nicht in Verruf geraten. Ist schon zu spät. Aber siehe, ich habe dieses Böcklein geschickt und du hast sie nicht gefunden. Ziegenböcklein. Er verliert seinen Ruf. Welch eine Schmach für ihn. Also die Schuld an Josef, damals hatte er mit einem Ziegenböcklein bedeckt und jetzt meinte er, und da meinte damals, die Sache wäre beschlossen, wäre fertig. Aber das war nicht so. Und hier versucht er die Schuld mit einem Ziegenböcklein zu bezahlen. Und er meint, jetzt ist die Sache schon in Ordnung, wenn die Hure nicht da ist. Aber das ist auch nicht so. Die Sache geht weiter. Jetzt nach 3 Monaten hört man, die Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben. Und siehe, auch ist sie von der Hurerei schwanger geworden. Wird ihm berichtet. Und Judah, was? Meine Schwiegertochter begeht Hurerei? Führt sie hinaus, dass sie verbrannt werde. Das ist die Höchststrafe. Und man könnte ja jemanden auch anders töten, aber verbrennen, das ist schon öffentliche Verbrennung, das ist schon eine ernsthafte Sache. Hier wird also eine sehr harte Strafe über Hurerei. Und wird sie also jetzt hinausgeführt, schickt, und als sie hinausgeführt, um verbrannt zu werden, schickt sie zu ihrem Schwiegervater und sprach, ich bin von dem Manne schwanger, dem dieses gehört. Und sie sprach, erkenne doch, wem gehört dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab? Und jetzt, man kann sich vorstellen, eine öffentliche Verbrennung, da waren nicht nur 2, 3 Leute da. Öffentliche Verbrennung, das war wahrscheinlich die ganze Stadt war zugegen. Jedenfalls, jetzt erkennt Judah diese Dinge und sprach, sie ist gerechter als ich. Jetzt erkennt Judah, jetzt versteht er die Sprache Gottes. Er hat nicht nur die Frau und die 2 Söhne verloren, er hat auch den schlechten Ruf im Dorf verloren. Und jetzt ist es auch rausgekommen, er war bei der Hure. Aber das Schlimme ist nicht nur das. Das Schlimme ist, dass er dem Schäler die Frau versprochen hatte und nicht gegeben hatte. Sie ist öffentlich bekennt er sich, öffentlich. Sie ist gerechter als ich. denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schäler gegeben. Und er erkannte sie hinfort nicht mehr. Zwei Dinge sehen wir hier. Er kennt das eine, seine Schuld, und das zweite ist, er lernt sich selbst beherrschen. Er erkannte sie hinfort nicht mehr. Er lebt nicht mehr nach dem Lustprinzip. Jetzt ist etwas passiert in dem Judah. Er tut offensichtlich Buße, geht auch zu keiner anderen Frau mehr und zu keiner Hure mehr. Er lernt sich selbst seine Fleischeslust zu überwinden. Und das ist hier der erste Schritt zur Wiederherstellung für Judah. Gott hat was vor mit Judah. Durch Judah soll eines Tages der Messias kommen. Und wir lesen am Ende von 1. Mose 49, in der Mitte von 1. Mose 49 in Vers 10, lesen wir, es soll das Zepter von Judah nicht weichen, der Stab nicht von seinen Füßen weichen, bis der Shiloh kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Judah hat einen Herrscherstab. Solange Judah selber nicht König ist, ist der Stab vielleicht nicht wichtig. Sobald er aber König ist, wird der Stab sehr wichtig. Also Judah lernt hier das erste Mal jetzt seine Schuld zu erkennen in Bezug auf die Tamar. Und Judah lernt hier sich selbst zu überwinden, zu beherrschen. Und als sie gebären sollte, die Tamar, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Und als sie gebar, da kam eine Hand heraus. Und die Hebamme nahm einen roten Faden und band ihn darum und sprach, der ist zuerst herausgekommen. Als aber der seine Hand wieder hineinzog, kam sein Bruder heraus und sie sprach, warum hast du für dich einen Riss gerissen? Man nannte ihn Peres, das heißt Riss. Danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden an seiner Hand hatte und man nannte ihn Serach, das heißt Lichtglanz. Also Zwillinge, der eine heißt Riss und der Messias kommt durch den Riss später. Denn Peretz wird der Vorfahre des Messias, nicht Serach, Peretz. Serach, der Lichtglanz, kündigt an, dass es wieder Licht gibt, aber der Messias kommt durch den Peretz, durch den Riss, aus dem Risskind kommt schlussendlich der Messias. Und Tamar wird die Vorfahrin des Messias, kommt ins Geschlechtregister des Messias. Was ist die ganze Bedeutung dieser Geschichte? Warum ist sie so wichtig? Und was ist die Bedeutung der Tamar? Eine Heidin. Wir lesen in Buch Ruth, in Kapitel 4, lesen wir von der Tamar auch. Ruth 4, Vers 11. Ruth, Kapitel 4, Vers 11 und 12. Da geht es um die Ruth hat geheiratet, Boas geheiratet, und da heißt es, Jahwe, mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben, und werde mächtig in Ephrata, in Bethlehem, und stifte einen Namen in Bethlehem, und von dem Samen, den Jahwe dir von dieser jungen Frau gegeben wird, werde dein Haus wie das Haus des Peretz, den Tamar dem Juda geboren hat. Und der Peretz hat auch ein Toledot, übrigens. Kapitel 4, Vers 18. Dies sind die Toledot des Peretz. Was ist aus Peretz hervorgekommen? Peretz zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Und Aminadab zeugte Nachshon. Und Nachshon zeugte Salma. Und Salomon zeigte Boas. Und Boas zeigte Obed. Und Obed zeigte Isai. Und Isai zeigte David, den König. Herrscher, ein Herrscher. Und aus dem David kommt der Messias. Was ist die Bedeutung von dieser Tamar? Stellen wir uns mal vor, was wäre gewesen, wenn die Tamar nicht gewesen wäre, wenn die Tamar nicht beharrlich gewesen wäre. Eine beharrliche Heidin. Was wäre passiert mit dem Stab und dem Ring aus dem Hause, mit dem Zepter aus dem Hause Juda? Was wäre passiert mit dem Stab aus dem Hause Juda? Wäre eine Tamar nicht gewesen. Ja, es war Hurerei. Und wir wollen ja die Tamar nicht, es geht ja nicht um die Ethik der Tamar, sie ist eine Heidin. Aber es geht um eines doch. Denn Gott hat die Tamar verwendet und hat sie auch in den, hat diese Hure, diese Frau, die eigentlich aus Not, die dort zu diesem Mittel gegriffen hat, es war natürlich nicht das richtige Mittel einerseits, aber Gott hat es doch verwendet. Und Gott hat sie verwendet und er nennt sie mit Namen im Geschlechtsregister Jesu Christi. Das ist schon was Besonderes. Wir entschuldigen gar nichts, gar keine Hurerei, natürlich nicht. Aber es geht hier darum, was ist die tiefere Bedeutung in dieser Geschichte? Das Zepter soll nicht weichen aus dem Hause Juda. Hier wäre das Zepter fast gewichen aus dem Hause Juda. Durch die Hurerei des Juda, oder? Das Zepter wäre weg gewesen. Der Stab. Und damit das Königtum. Juda wäre bestimmt für das Königtum. Aber Juda interessiert sich nicht für das Königtum. Interessiert sich nicht. Er interessiert sich für seine Lust. Hier und jetzt möchte ich Lust haben. Und dann findet man das Zepter Judas im Haus einer Heidin. Vers 25. Im Hause, in den Händen einer Heidin. Und der Siegelring, das Zeichen der königlichen Verwaltung, findet man in den Händen einer Heidin. Und sie durch sie wird der Same erhalten. Durch sie wird der Same erhalten. Dieser Same, der dann schlussendlich, also aus Juda, und Tamar, der Peretz, und aus dem Peretz geht es weiter bis zu dem David und dann bis zu dem Messias. Das ist für uns nicht ganz verständlich, oder? Wie kann Gott sowas zulassen? Man sollte die Kinder alle verfluchen, oder? Durch eine Hurerei einstehen. Nein. Bitte. Ja, hätte er nichts gesagt, hätte man sie verbrannt und samt, also gut, sie hat den Stab natürlich jetzt dann gezeigt, jetzt konnte er fast nicht mehr anders, aber er hat es öffentlich bekannt. Er hat Buße getan. Und jetzt kann er fähig werden, ein Herrscher zu werden. Das ist in dieser Zeit, wo Josef gefangen war, beziehungsweise Josef in Ägypten war. Das heißt, müssen ja hier mindestens 20, 25 Jahre müssten schon vergangen sein, oder?
Wie lange war denn Josef in Ägypten, bis die Juda kamen?
Also Josef kam mit 17 Jahren nach Ägypten, dann war 30, das waren also 13, dann kamen noch 7 Jahre Fülle. Sieben reiche Jahre nach dem Traum des Pharaos. Josef war dann schon der erhöhte, der zweithöchste im Lande. Und das heißt, wir haben dann 20 Jahre und dann kamen die Hungersnotjahre. Die haben ja dann in diesem Moment gerade noch nicht angefangen. Gerade nachher beginnen sie ja dann. In Kapitel 41 lesen wir dann davon. Das heißt, wir haben hier also genau diese 20 Jahre, die hier abgelaufen sind. Es können nicht 25 sein, ich habe mich getäuscht. Also 22 Jahre können verstrichen sein, mehr nicht. 21 Jahre vielleicht. denn im ersten Jahr der Hungersnot, dann kamen sie ja schon, die Brüder, und Judah ging er dann zurück zu seinem Vater. Das war übrigens das Nächste. Judah erkennt, dass er jetzt wieder zum Vater soll. Und wir finden ihn dann, wenn er wieder auftaucht, finden wir ihn wieder beim Vater. Also, da muss er wieder zurückgegangen sein. Das war Kapitel 42 am Anfang. Vers 3. So zogen zehn Brüder Josefs hinab. Zehn Brüder Josefs, das bedeutet, der Judah war dabei, denn der Benjamin war ja nicht, blieb ja zu Hause. Bleiben also die zehn übrig. Das heißt, Judah war also auch dabei, schon bei dem ersten Zug. 22 Jahre waren dann verstrichen in dem Fall. Beziehungsweise 21. Denn dann vergeht noch ein Jahr und dann ist es das zweite Jahr der Hungersnot. Nein, das dritte Jahr. Das dritte Jahr der Hungersnot. Wir lesen dann, das dritte Jahr der Hungersnot ist, wenn der Jakob dann schlussendlich kommt zu Josef, ist es das dritte Jahr der Hungersnot. Oder? Das heißt, wir haben also im besten Fall haben wir 22 Jahre hier einzurechnen. Und in 22 Jahren konnte das passieren. Hat also sehr früh, er hat gleich geheiratet und die müssen gleich Kinder bekommen haben und die Kinder recht jung schon wieder verheiratet haben. Und das dürfte sich knapp ausgehen. Das geht sich aus. Von der Chronologie.
Ich kann erklären, dass der Jakob mit 77 Jahren erst
Josef hat auch sehr jung geheiratet im Vergleich zu seinem Vater. Und die Brüder noch jünger. Und übrigens, die anderen Brüder haben auch geheiratet. Das erfahren wir dann, weil die haben ja alle Kinder. Die sind ein Volk von 70 Leuten fast, oder knapp 70 Seelen, die dann da hinunterziehen. In Kapitel 47, glaube ich, kommt das dann. Da wird uns gesagt, dass die alle schon Familie hatten, als sie dann hinunterzogen. Also das heißt, in diesen 22 Jahren, haben die alle geheiratet. Und natürlich haben sie Kanaaniterinnen geheiratet. Wen denn sonst? Sie haben sich keine Leute von Mesopotamien geholt. Das ist eine Gefahr für Gottes Volk, oder? Wenn die jetzt alle Kanaaniterinnen heiraten, dann ist die Gefahr, dass das ganze Volk jetzt sich in kanaanitischen Wesen auflösen wird. Was macht Gott jetzt, um sein Volk zu bewahren? Um den Kern des Volkes zu bewahren, dass sie sich nicht unter die Kanaaniter auflösen. Judah hat selber sich nie gekümmert um seinen Vater. Er erlebt, dass seine Kinder sich nicht kümmern um ihren Vater. Judah hat sich nicht gekümmert um seine Nachkommenschaft, um den Samen und um die Verheißung. Das war ihm offensichtlich ganz aus der Erinnerung, das war überhaupt nicht mehr wichtig für Judah, dass es dann mal irgendwo eine Verheißung gab von einem Samen, von dem sogar Könige kommen sollten und so weiter. Er heiratete einfach irgendeine Kanaaniterin. Und Judah, Gott hat was Besonderes vor mit Judah, aber so wie der Judah jetzt ist, kann er ihn nicht gebrauchen. Ein Judah, der sich nicht kümmert um seinen Vater, ein Judah, der sich selbst nicht beherrschen kann, wie soll denn der jemals herrschen? Ein Judah, der bereit ist, seinen Siegelring und seinen Stab für einen Moment Lust herzugeben, aufzugeben, und damit seine ganze Zukunft auch. Gott führt jetzt Judah also hier in eine Situation, wo er dann öffentlich Buße tut, vor der ganzen Stadt offensichtlich. Und was wir dann erfahren ist, dass er zurückgekommen, gekehrt ist zum Vater, zusammen wahrscheinlich mit der Tama und mit diesen zwei Kindern und mit dem Schiller, nehmen wir an. Tama hat diesen Herrscherstab Judas bewahrt. Und, und Tama wird im Geschlechtsregister Jesu Christi erwähnt. Sie ist eine besondere Frau. Das zeigt natürlich auch die Gnade Gottes. Das Geschlechtsregister Jesu Christi in Matthäus 1 erwähnt vier Frauen. Und diese vier Frauen, die dort erwähnt werden, zeigen alle die Gnade Gottes. Das eine ist eine Moabiterin, das eine ist eine Frau von Jericho, Rahab. Das andere ist eine Moabiterin, Ruth. Das andere ist die Tama hier, eine Kanaaniterin. Und die vierte ist die Frau des Uriah, des Hethiters. Hethiter waren auch Kanaaniter. Und die Frau weiß ich nicht, woher die war. Vielleicht eine Jüdin. Aber trotzdem, diese Bathsheba, es werden alle vier Frauen erwähnt und alle haben irgendwie zu tun mit, haben keine gute Vergangenheit. Die Rahab war eine Hure. Die Ruth, die einzige, die hatte auch keine gute Vergangenheit, aber der einzige, da geht es nicht um Sünde. Aber die Tama hat Hurerei getrieben und David mit Bathsheba. Hier sieht man die Gnade Gottes. Solche Menschen sind im Geschlechtsregister Jesu Christi. Passen wir auch dazu, oder? Als Nachkommen. Geistliche Nachkommen. Das ist ein Gott der Gnade, der Menschen wie uns aufnimmt in seine Familie. Wir sind in seine Familie aufgenommen, zusammen mit den anderen.
Kann man hier auch als Flüchtling von seiner Schuld bezeichnen? Er verkauft Mutter, flüchtet von seinem Vater.
Ja.
Dann beschwört ihn der Schandplatz.
Ja.
Geht
eigentlich zurück, bis der. Ja. Es war natürlich unangenehm, beim Vater zu wohnen, wenn der Vater die ganze Zeit nachtraut, dem Judah, dem Josef, und du bist derjenige, der schuld ist, dass der Josef jetzt in Ägypten ist. Ja. Aha. Jedenfalls, die Geschichte von Judah, die ist nicht so irgendwie so ein Anhängsel, dass man so zwischen der in die Josefs Geschichte da reintut und keiner weiß, warum das Ganze eigentlich. Denn die ist wichtig, weil Juda wird ja in der Folge noch sehr wichtige Rolle spielen. Das ist ja nicht die einzige. Juda wird jetzt öfters noch vorkommen. Und zwar an kritischen Stellen. Josef musste unschuldig leiden. Und wird ein Prototyp auf den Herrn Jesus. Judah muss an einen Punkt kommen, wo er bereit ist, stellvertretend zu leiden. Für die Brüder. Und wird ein Prototyp für den Herrn Jesus. Wir reden gerne von Josef als Prototyp auf den Herrn Jesus. Und den Judah vergessen wir. Dass der Judah ein Prototyp auf den Herrn Jesus ist, ist ganz deutlich. Und dann haben wir zwei Leute aus der Familie Jakob, zwei, die sind für alle Zukunft äußerst wichtig. Josef bekommt das Erstgeburtsrecht, Juda bekommt den Herrscherstab, das Königtum. Und als später dann das Volk Israel aufgeteilt wird in zwei Reiche, wie heißen die beiden? Josef und Juda. So heißen die Reiche. Das Nordreich, Josef oder in seinem Sohn Ephraim. Manchmal heißt Josef, manchmal heißt er Ephraim. Und das Südreich heißt Juda. Das sind die zwei. Also beachten wir, Josef hat hier eine ganz wichtige Rolle in der Toledot Jakobs. Die beiden. Josef, der Erstgeborene, und Juda, der das Königtum bekommt. Sehr oft wird das Nordreich Ephraim genannt und an manchen Stellen statt Ephraim Josef genannt. Auch übrigens in Offenbarung 7 kommt da auch nochmal vor Josef. Aber Ephraim und Manasse, das waren die zwei Söhne Josefs, oder? Und die zwei Söhne Josefs, der Vater Jakob sagt zu Josef, deine zwei Söhne, die adoptiere ich jetzt als meine Kinder. Das erfahren wir dann, Kapitel 48. Deine zwei Söhne, Ephraim und Manasse, werden jetzt meine Kinder. Und dann hat Jakob 13 Stämme, nicht 12, interessanterweise. Wir reden immer von 12 Stämmen, er hat 13. Und es ist auch ganz interessant, es gibt 21 Listen, Stammeslisten, oder also wo die 12 aufgeführt werden, oder beziehungsweise die 13. Keine zwei sind gleich, meines Wissens. Ich habe sie mal alle irgendwo im Computer habe ich sie aufgeführt. Keine zwei sind gleich, sie haben immer irgendwie eine andere Reihenfolge. Und auch die Namen wechseln und auch die Art und Weise, manchmal fehlt einer, manchmal fehlt Levi, weil Levi bekam keinen Stamm, kein Land, Entschuldigung, kein Erbteil. Und manchmal heißt es Josef, manchmal heißt es Ephraim und Manasse statt Josef. Manchmal fehlen sogar zwei, das gibt es auch. Manasse später wird er geteilt in halb Manasse dort und halb Manasse da. Jenseits und diesseits des Jordans. Und dieses Nordreich, als dann die Spaltung ist in Nordreich und Südreich, heißt das Nordreich Israel und das Südreich heißt Juda. Aber statt dem Namen Nordreich Israel heißt es auch Ephraim. Zum Beispiel im Buch Hosea. Und zum Beispiel Hosea 11 ist ein Beispiel. Oder? Vers 3. Als Israel jung war, Vers 1, liebte ich es und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft sie ihnen riefen, gingen sie von ihrem Angesicht hinweg. Sie opferten den Baalim und räucherten den geschnitzten Bildern. Und ich gängelte Ephraim. Den Ephraim. Das ist Nordisrael. Vers 8, wie sollte ich dich hingeben, Ephraim? Dich überliefern, ausliefern, Israel, hier stehen sie synonym. Hosea predigt ja im Nordreich. Wie sollte ich dich hingeben, Ephraim? Dich überliefern, Israel. Oder Vers 9, nicht will ich ausführen die Glut meines Zornes, nicht wiederum Ephraim verderben. So geht es weiter. Also im Buch Hosea ganz oft. Ich habe hier mindestens 30 Vorkommen von, mehr noch, 30, 40 Vorkommen von Ephraim im Buch Hosea. Und dann in Zacharia kommt er auch vor. Zacharia 9, Vers 10. Ich werde die Wagen ausrotten aus Ephraim. Oder Ich habe mir Juda gespannt und den Bogen mit Ephraim gefüllt. Juda und Ephraim, oder? Ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. Oder Zacharia, das war jetzt Zacharia 9, 13, Zacharia 10, 7. Ephraim wird sein wie ein Held. Also, kommt ja oft vor. Und Josef, da muss ich jetzt gerade kurz nachschauen, Moment. Josef, wo kommt er vor als Stamm, als Stammeswort? Josef, ne? Josef, Ezekiel. Ezekiel 37, Vers 16. Für Josef, Holz Ephraims und des Hauses Israel, seine Gefährten.
Offenbarung 7, Vers 8.
Ja, da auch. Ja, Offenbarung kommt sowieso vor. Kommt Josef, wo diese Stämme aufgeführt werden. Aber ich meinte jetzt ganz bewusst für Israel. Ja, hier zum Beispiel. Hier, Ezekiel 47, nein, das ist der Stamm. Das ist jetzt nur im Tausendjährigen Reich, aber doch auch. Da ist es ein Stamm, der Stamm Josef. Aber im Ezekiel 37, Vers 16 ist es ganz klar, für Josef, Holz Ephraims und des Hauses Israel. Oder auch für im, Psalm 81, Vers 6, ein Synonym für Israel. Als Zeugnis setzte er es ein in Josef, als er auszog über das Land Ägypten. Psalm 81, Vers 6, als Zeugnis setzte er es ein. Es geht hier der Zusammenhang ist dort Vers 5, es ist eine Satzung für Israel, eine Verordnung des Gottes Jakobs, ein Zeugnis in Josef. Josef hier als Synonym für Israel, für das Volk, oder? Das ganze Volk. Oder Psalm 80, Vers 2, Hirte Israels, nimm zu Ohren, der du Josef leitest wie Schafe. Josef hier ist das Volk. Also das hängt wahrscheinlich mit dem Erstgeburtsrecht zusammen, dass ja Josef das Erstgeburtsrecht bekommen hat und jetzt ist er das geht dann weiter auf die Söhne von Josef, Ephraim und Manasse, und Ephraim wird vor Manasse gesetzt, also Ephraim ist der Entscheidende, und deshalb steht der Erstgeborene hier für die ganze Gruppe, in dem Fall für die zehn Stämme. Denke ich. Ruben wird nur noch kurz erwähnt als Erstgeborener in 1. Chronik 5, Vers 1, oder? Von da heißt es ja, dass Ruben der Erstgeborene Israels, er war der Erstgeborene, weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, den Söhnen Israels gegeben. Aber er wird nicht nach der Erstgeburt verzeichnet, denn Juda hatte die Oberhand, das Königtum in dem Fall, unter seinen Brüdern, und der Fürst kommt aus ihm, aber das Erstgeburtsrecht wurde dem Josef zuteil. 1. Chronik 5, Vers 1 und 2.
Gibt es eine Stammesaufzählung, wo alle 13 in einem Zug genannt werden?
Ja, ich muss jetzt gerade schnell das holen. Ich habe mir all diese Listen, herausgeschrieben. Moment bitte, ob ich in der Schnelligkeit das finde. Die 21 Stämme. Offenbarung 7. Ja, hier. Also, ich kann die Datei dann weitergeben, wer sich dafür interessiert. Das sind 21 Mal, nein, mehr, 24 Mal, und wo alle 13 genannt werden, in Hesekiel 48, Ezekiel 48. Dan, Asa, Naphtali, Manasse, Ephraim, Ruben, Juda, Levi, Benjamin, Simon, Israel, Zebulon und Gad. Das sind 13. Josef steht für Manasse und Ephraim in Ezekiel 48. Also. Genau, es sind 14. Aber anstelle von Josef stehen die zwei Enkel. Ja, manchmal steht Josef statt Ephraim. Also Josef verschwindet eigentlich, oder? Weil Ephraim und Manasse hier sind. Aber damit er nicht ganz verschwindet, kommt dann manchmal anstelle von Ephraim, wird manchmal der Name Josef genannt. Anstelle des Erstgeborenen. Niemals anstelle von Manasse. Übrigens, was diese Listen betrifft, wir haben zum Beispiel eine Liste, da fehlen einmal zwei in 4. Mose 34, gut, da kann man sagen, die fehlen deshalb, weil sie jenseits des Jordans sind, Ruben und Gad, das zählt nicht. Gut, dann in 5. Mose 33 fehlt Simeon. 5. Mose 33 werden 12 Stämme aufgeführt, aber Simeon fehlt. Das ist ganz eigenartig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nein, es werden 11 Stämme aufgeführt, weil Josef steht für beide Ephraim und Manasse. Also sind es nur 11. Und der Simeon fehlt in dieser, in dieser Liste. Oder zum Beispiel in 1. Chroniker 2 bis 8, da sind ja diese ganzen Geschlechtsregister. Und da werden Dan und Sebulon nicht aufgeführt, aus irgendeinem Grund nicht. Und in 1. Chronik 6 fehlt der Dan. Und in Offenbarung 7 fehlt auch der Dan. Aber im Tausendjährigen Reich sind alle 13, im Hesekiel 48. Also ich wollte nur sagen, dass hier also auch die Reihenfolge ist immer eine andere. Ich glaube nicht, dass er einen besonderen Grund hat. Manche wollen da alles Mögliche hineinlesen. Ich glaube das nicht. Denn manche sagen, Dan fällt deshalb, weil er abgefallen ist in den Götzendienst. Aber in Hesekiel 48 steht er an erster Stelle. An erster Stelle. Also dort, wo das Tausendjährige Reich ist. Ja. Kann man nicht sagen, ja, deshalb fehlt er, in den Offenbarung 7 fehlt er, aber in Hesekiel 48, dann haben sie ihn da doch noch wieder reingeholt. Warum denn? Also ich nehme dem nicht so großen, messe dem nicht so große Bedeutung, weil öfters welche fehlen. Man will ja die 12-Zahl erhalten. Wenn man aber Ephraim und Manasse teilt, hat man keine 12-Zahl mehr. Bei den Aposteln ist es auch so. Wir haben ja eigentlich 13 Apostel. Wie kann man die 12-Zahl erhalten, wenn man 13 Apostel hat? Gut, der Paulus wird vielleicht in Offenbarung nicht gezählt. Ich weiß es nicht. Da ist ja die 12 Apostel. Der Matthias, das ist ja der Ersatz für den Judas. Das wird ja dort in Apostelgeschichte 1 ganz klar gesagt. Der bleibt schon. Gut, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber wem das interessiert, kann ich die Liste dann, diese Stammeslisten geben. Aber wir müssen weiter. Im Kapitel 39 übrigens, Juda hat keine weiteren Söhne. Juda hat, da wird nur gesagt von Schela, von Peres und von Serach. Juda hat also nicht mehr geheiratet. Juda hat keine Kinder mehr gezeugt. Das war das Ende. 4. Mose 26, Vers 20. Werden die Geschlechter Judas angeführt. Von Schela, die Schelachiter, von Peretz, die Parziter und von Serach, die Serachiter. Das sind die drei Söhne. Keine weiteren. Genau. 4. Mose 26, Vers 20. Wir gehen zu Kapitel 39. Der junge Josef war der einzige von den Söhnen Jakobs, der dem Vater wirklich treu war in allem. Ehrlich, also ich rede jetzt nicht von Benjamin, sondern von diesen Söhnen, 10 Söhnen. Ehrlich, treu, als Verwalter schon zu Hause, ehrlich bis auf die Knochen, dient dem Vater, schaut nicht auf den eigenen Vorteil, aufrichtig, arglos, wie wir sagen, arglos, hat keine Hintergedanken, meint, hat sich nichts Schlechtes gedacht, hat keine Angst vor den Brüdern gehabt, die werden mich jetzt sicher schlecht behandeln, wenn ich zu ihnen gehe. Nein, das kam ihm gar nicht in den Sinn, dass seine Brüder ihn schlecht behandeln würden. Arglos in seinem Denken. Ein feiner Charakter. Hier dürfen wir ein bisschen in die Praxis etwas mitnehmen. Wie bekommt man einen guten Charakter? Wie bekommt man einen feinen Charakter? Gute Vorbilder sind sicher hilfreich und schlechte Vorbilder sind sicher ein Nachteil. Die Erziehung ist sicher wichtig. Und wenn man jemanden verliert, wenn man eine Mutter verliert in der Jugend, das mag auch einen zum Herrn treiben. Aber letztlich ist es doch die eigene Entscheidung, die Konsequenz bei der eigenen Entscheidung zu bleiben. Man soll nicht meinen, ja, meine Eltern haben mich nicht so gut erzogen, also mit mir ist es halt, habe ich halt Pech gehabt, ich bin halt ein schlechter Charakter, mit dem müssen die anderen Leute dann leben. Nein. Ich bin verantwortlich, Gott hat es zugelassen, welche Erziehung auch immer ich bekommen habe und welche Einflüsse auf mich zugekommen sind in der Jugend. Ich bin verantwortlich und es geht jetzt um eigene Entscheidungen, gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen. Bei guten Entscheidungen bleiben. Und so kann der Herr uns prägen. Prägung, ein Charakter ist ja eine Prägung. Charakter kommt aus dem griechischen Wort Prägung. Und Gott möchte uns prägen nach dem Herrn Jesus. Und durch viel Umgang mit dem Herrn Jesus und mit Menschen, die dem Herrn Jesus ähnlich geworden sind, werden wir geprägt. Aber wie zeigt sich unser Charakter? Es gibt Zeiten, wo Gott uns auf die Probe stellt. Charakter zeigt sich, wenn er auf die Probe gestellt wird. Also erst wenn die Möglichkeit zur Unehrlichkeit da ist, zeigt sich, ob ich unehrlich bin oder ehrlich. Es muss auf die Probe gestellt werden. Wenn uns andere unfair behandeln, dann zeigt sich's, wie ich jetzt reagiere. Josef wurde nicht bitter, er arbeitete treu und fleißig. Und so wurde jetzt der Charakter des Josef geprüft. Wird er treu bleiben? Wird sein Glaube wachsen? Den Vater zu Hause hat er treu gedient, wunderbar. Wird er jetzt in der Fremde auch treu dienen? Es ist schon schwer. Du dienst treu den Vater, du machst alles wirklich vorbildhaft und als Belohnung wirst du nach Ägypten verkauft. Es ist schwer anzunehmen, aber er hat es angenommen. Jetzt ist die Frage, wird er dem Potiphar treu dienen? Oder wird er den eigenen Vorteil suchen? Und was, er dient treu tatsächlich, er dient treu. Und was ist die Belohnung? Er steigt auf. Der Herr war mit Josef, er war ein Mann, dem alles gelang, er war im Hause seines Herrn, des Ägypters, und sein Herr sah, dass Jahwe mit ihm war und dass Jahwe alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, und Josef fand Gnade in seinen Augen und wurde sein persönlicher Diener. Jetzt kommt die Belohnung. Er darf mehr Verantwortung bekommen, steigt auf unter den vielen, vielen Knechten dieses Potiphar, das war ja nicht irgendwer, das war schlussendlich der Kämmerer des Pharao, höchster Posten, einer der höchsten Posten im ganzen Staat Ägypten. Nur ganz vertraute Leute bekommen so einen Posten, einen Pharao. Der Kämmerer sein, der Kämmerer, der hat Zugang zu den privaten Räumen des Königs. Das müssen besondere Leute sein. Und er steigt auf zum Herrn des Hauses. Er wird der zweite Mann. Der zweite Mann, wie Adam. Adam war der zweite. Gott sagt, Adam, du bist mein Bild. Ich setze dich auf die Erde. Du bist mein Bild. Du bist mein Stellvertreter und du herrschst über alles andere. Du bist der zweite Adam. Der zweite in meinem Königreich sozusagen. Der Vizekanzler. Und hier wird Josef, zuerst war er zu Hause in der Familie, hat Gott ihn erhöht zu dem Zweiten hinter dem Vater, über den Ruben, Josef hatte eine besondere Stellung in der Familie gehabt. Und jetzt wird er der zweite Mann im Hause Potiphar. Nur der Potiphar ist noch höher. Das ist ein guter Platz, der zweite Platz. Der Herr hat auch uns vor, auf den zweiten Platz zu setzen. Er dient dem Potiphar also treu, wird Organisator auf höchster Ebene. Und Josef fand Gnade in seinen Augen und wurde sein persönlicher Diener, und er setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in seine Hand. Von der Zeit an, als er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete Jahwe das Haus des Ägypters und Josefs um Josefs Willen. Und der Segen Jahwes war auf allem, was er hatte, im Hause und auf dem Felde. Darum überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts bei ihm. Also er ist der zweite Mann im Hause, aber eigentlich tut er die Arbeit des Ersten. Nur verlängerte Arm des Ersten, des Potiphar. Hunderte von Dienern gab es vielleicht in diesem Haus. Es war wahrscheinlich schon ein Palast, wo der Potiphar gewohnt hat. Mehr als ein Haus. Jetzt ist die Frage, wird Josef treu sein in allem? Ja, er war ja schon treu. Gibt es noch eine höhere? Gibt es noch mehr? Jetzt kommt die Probe seiner Treue nicht nur auf dem Gebiet der Arbeit, sondern auf einem ganz anderen Gebiet. Jemand hat gesagt, und ich habe mir das gemerkt als junger Mensch, und ich bete, dass ich mir das merke bis zu meinem Lebensende. Es gibt drei Bereiche, wo Männer Gottes in der Geschichte und in der Bibel gefallen sind. Drei Bereiche. Geld, eigene Ehre und das andere Geschlecht. Und das dritte ist wahrscheinlich das Gefährlichste. Geld, eigene Ehre und das andere Geschlecht. Mit Geld hat er richtig umgegangen, ist er richtig umgegangen. Und jetzt soll Josef geprüft werden, wie er sich auf dem Gebiet der Sexualität verhält. Potiphars Frau will ihn verführen, und nicht nur einmal. Nicht nur einmal. Lege dich zu mir, Vers 7. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr: Siehe, mein Herr kümmert sich bei mir um nichts im Hause, und alles, was er hat, das hat er in meine Hand gegeben. Niemand in diesem Haus ist größer als ich, und es gibt gar nichts, was er mir vorenthalten hat, außer dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Er hat keine Hemmungen, von dem Gott Israels zu reden. Zu einer Frau, die an irgendeinen Ra oder irgendeinen Osiris oder was glaubt. Tag für Tag, Vers 10, Tag für Tag. Sie bedrängte Josef mit solchen Worten Tag für Tag, aber er hörte nicht auf sie, bei ihr zu liegen, noch bei ihr zu sein. Er wollte gar nicht in ihrer Nähe sein, das er weiß schon. Wenn ich nur in ihrer Nähe bin, ist Gefahr. Josef weigert sich. Man muss sich vorstellen, dieser Mann ist, wir wissen nicht genau, wie alt er ist, vielleicht ist er jetzt mittlerweile schon 20 Jahre alt oder immer noch 17, 18 Jahre alt. Wir wissen nicht, wie viele Jahre inzwischen vergangen sind. Vielleicht sind auch schon viele Jahre vergangen, vielleicht sind schon 5, 6 Jahre vergangen, das steht nicht da. Aber eins ist klar, hier ist ein junger Mann, der ist auf dem Höhepunkt seiner Hormonproduktion. Sie sagt ja, vom Körper, das Natürliche her, würde auch sagen ja, aber Gott sagt nein, und deshalb sagt Josef nein. Da ist eine Kraft, da ist eine innere Stärke. Ganz anders als sein Bruder Judah. Ganz anders. Das, was der Judah durch jahrelange Züchtigung lernen musste, 20 Jahre lang, das lernt Josef schon in den ersten Jahren. Beziehungsweise das hat er schon gelernt. Judah sollte mal Herrscher werden, muss das lernen. Das hat Josef schon lange gelernt hier. Der muss konsequent gewesen sein. Ein keuscher Umgang mit sich und ein disziplinierter Umgang mit sich selber. Das steht hier in ganz starkem Kontrast zu Kapitel 38 vorher. Das ist ganz klar. Sie bedrängte Josef mit solchen Worten Tag für Tag, aber er hörte nicht auf sie, bei ihr zu liegen und bei ihr zu sein. Und weil er sich selbst beherrschen kann, Gott hat was vor mit ihm, er soll einmal Herrscher werden. Und über andere herrschen. Und sie ergriff ihn bei seinem Kleide. Vers 11, als er einmal seine Arbeit zu tun hatte in ihrer Nähe, musste er irgendwas tun. Und es war kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus. Und sie ergriff ihn bei seinem Kleide und sprach, liege bei mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Josef will nicht eine Beziehung mit irgendeiner Frau haben. Er will warten auf die eine Frau, die der Herr ihm einmal geben wird. Und er kriegt sie einmal, er kriegt eine Frau. Gott wird ihm eine geben. Sie möchte ihn benutzen, sie liebt ihn letztlich nicht, sie liebt sich selber und möchte ihn benutzen. Und sie wird handgreiflich, er rennt weg. Er weiß, bei dieser Sache kann man nur fliehen, das weiß er. Es gibt Dinge, wo die einzige Sache fliehen ist, wo die einzige Chance ist zu fliehen. 1. Korinther 6, Vers 18 bis 20, dort steht, fliehet die Unzucht. Also das, was Gott uns hier sagt, manchmal sagt Gott, widerstehe. Hier sagt Gott nicht, widerstehe. Hier sagt Gott, fliehe. Also da besteht der Widerstand in Flucht. Das war 1. Korinther 6, Vers 18 bis 20. Könnt ihr es kurz lesen? 1. Korinther 6, Vers 18. Fliehet die Unzucht. Übrigens im Griechischen heißt es hier, fliehet stets, immer wieder. Das ist nicht so, was man einmal tut und dann hat man es für alle Zeiten. Das Griechische hat ja einen Imperativ Präsens, das heißt ein Gegenwartsbefehl. Das heißt, im Griechischen bedeutet das ein etwas tun, was man immer wieder tun muss. Immer wieder oder fortwährend. Flieht fortwährend die Unzucht. Jede Sünde, die etwa ein Mensch tut, ist außerhalb des Leibes, aber der Unzucht begeht, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempelheiligtum des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt und ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr wurdet um einen teuren Preis, um einen Preis erkauft, verherrlicht dann Gott in eurem Leibe und in eurem Geiste, welche Gottes sind. Das war die eine Stelle, 1. Korinther 6, Vers 18 bis 20. Und die andere Stelle ist 1. Timotheus 6, Vers 11. Fliehe diese Dinge. Welche Dinge? Fliehe diese Dinge. Da geht es allerdings um, da habe ich die falsche Stelle, die Geldliebe, die Wurzel allen Übels und so weiter. Das war die falsche Stelle, Entschuldigung. 2. Timotheus 2, Vers 22, das ist es. 2. Timotheus 2, Vers 22. Da ist von Flieh. Fliehe die jugendlichen Lüste. Fliehe sie. Das heißt die Begierden, die das, was mich jetzt verführen möchte. Aber hier, er hat sich nicht selbst in diese Situation begeben. Er wurde nicht in die Situation, er hat sich nicht selber dort, da ist er dorthin gegangen, sondern er wurde dorthin hineinmanövriert sozusagen. Ja, sie ist ihm nachgelaufen. Wenn man sich selbst in solch eine Situation begibt, dann hat man schon vorher einige Schritte in die falsche Richtung gemacht. Dann ist auch noch, dann heißt es auch, die Flucht so schnell wie möglich. Aber dann hat man vorher schon den Fehler gemacht. Man kann immer noch fliehen, aber es ist schon schwerer. Aber die Chance zur Flucht, normalerweise liegt es schon lange bevor. Dem geht was voraus. Da ist eine Situation. Jemand hat gesagt, es hat mir geholfen. Ein Bruder aus Rumänien hat mir gesagt, Seelsorge, entweder ein Mann und zwei Frauen oder zwei Männer und eine Frau. Das heißt, er macht keine Seelsorge mit einer Frau alleine. Wenn eine Frau also ein Seelsorgegespräch haben will, dann nicht eins zu eins. Dann holt er sich entweder, soll eine zweite Frau dabei sein, oder er holt sich einen zweiten Bruder. Was anderes ist, wenn wir im Versammlungssaal sitzen und hier ist ein Gespräch, findet statt und dort sind alle sind da. Das ist wieder was anderes. Aber so in einer Situation, wo man sagt, so nein, wir möchten jetzt ungestört sein, soll niemand dabei sein, gut, aber dann zu dritt. Dann zu dritt. Nicht ein Bruder und eine Schwester alleine. Das ist eine gute, und das war der Vater, der mir das erzählt hat. Und die Söhne haben gesagt, der Vater hat uns das gesagt und wir haben es auch so gemacht. Und die haben es übernommen vom Vater. Und es, alle fünf Söhne dieses Vaters dienen dem Herrn und machen es auch so. Aber in diese Situation hier, da hat er sich nicht hineinmanövriert. Das war, da ist er hineinmanövriert worden. Manche Ausleger meinen, das sei noch mehr als eine sexuelle Versuchung gewesen, das sei auch eine Versuchung zur Macht gewesen. Ich weiß es nicht. Manche meinen, die Frau hätte eine Beziehung gewollt mit ihm und hätte ihn dann vielleicht, wenn er die geheiratet hätte, dann hätte er die Macht über den Potiphar selber bekommen und hätte sozusagen sich eine Machtstellung holen können. Ich bin mir nicht sicher, das scheint mir ein bisschen spekulativ. Denn es geht hier nicht um Heiraten, es geht hier um eine sexuelle Versuchung zu einer Unzucht. Frau Potiphar hat natürlich eine schlechte Beziehung zu ihrem Mann, das merkt man in der folgenden Geschichte, wenn wir das lesen, Vers 19. Vers 12 bis 18 wird sechsmal erwähnt, das Kleid. Das fällt auf. Sie ergriff ihn bei seinem Kleid. Er ließ das Kleid in ihrer Hand. Vers 13, sie sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ. Vers 15, ruft sie laut aus und schreit herum, er ließ sein Kleid neben mir liegen. Vers 16, und sie legte sein Kleid neben sich, bis der Herr nach Hause kam. Vers 18, als ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Kleid neben mir liegen, erklärt sie dann. Sechsmal wird das erwähnt. Kleider sind in der Geschichte mit Josef spielen eine große Rolle. Vier verschiedene Kleider sehen wir. Zuerst ist es der Leibrock, das Kleid, das der Vater dem Josef gemacht hat, dieser bunte Leibrock, der dann ausgezogen wird und eingetaucht wird und so weiter. Dann ist es hier dieses Kleid im Hause Potiphars. Dann ist es das Kleid, die Kleider, die er anzieht, wenn er zum Pharao kommt. Er zog andere Kleider an. Das ist Kapitel 41, Vers 14. Ist wieder von Kleidern die Rede. Und dann heißt es in Kapitel 41, Vers 42, nachdem er vor dem Pharao nun erhöht wird zum Vizekönig, bekommt er wieder Kleider. Er kleidete ihn mit Kleidern von weißer Baumwolle. Viermal Kleider spielen eine wichtige Rolle und nachher gibt es seinen Brüdern noch Wechselkleider auch noch. Kleider machen Leute, heißt es. Jesus hat uns bekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Und Jesus will uns verändern in sein Bild. Es geht um Kleider. Kleider sprechen von Charakter. Kleider sprechen von was stellen wir da, von Wandel. Welchen Wandel haben wir in der Welt? Und eines Tages wird der Herr uns kleiden mit einem Herrlichkeitskleid, mit einem Herrlichkeitsleib und mit wunderbaren Kleidern. Jetzt das Kleid der Gerechtigkeit in Christus. Dann bekommen wir Weißkleider. Ich denke, wir machen hier dann Pause.